Hallo und herzlich willkommen, Alex Schmidt ist am Mikrofon. Im November 2009 unterzeichneten Vertreter der großen Kirchen in den USA, aber auch zahlreiche führende Persönlichkeiten der evangelikalen Denominationen die sogenannte Manhattan Declaration, zu Deutsch Manhattan Erklärung. Diese Erklärung war ein klarer Aufruf an die Kirche, zu folgenden drei wichtigen Themen Stellung zu beziehen. Erstens, die Heiligkeit des Lebens in allen Lebensstadien und somit auch die Heiligkeit des ungeborenen Lebens sowie die Heiligkeit des Lebens kranker und alter Menschen. Zweitens, die Würde der Ehe. Die Ehe ist die Vereinigung eines Mannes und einer Frau. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist die erste Institution der menschlichen Gesellschaft. Tatsächlich ist sie die Institution, auf der alle anderen menschlichen Institutionen gründen. Drittens, Religionsfreiheit. Niemand sollte gezwungen werden, gegen seinen Willen eine Religion anzunehmen, noch sollte es untersagt werden, Gott nach dem Gebot des Gewissens anzubeten oder tief verwurzelte religiöse Überzeugungen frei und öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Mehr als 550.000 Menschen haben die Manhattan Declaration unterzeichnet. In den 12 Jahren, seit diese Worte geschrieben wurden, gab es in den Bereichen Lebensrecht, Ehe und Religionsfreiheit tatsächlich enorme Herausforderungen, denen sich die Gemeinde und die Kirche stellten. Themen wie Abtreibung, Ehe für alle und Verfolgung von Christen in vielen Ländern weltweit begegnen die Christen mit dem felsenfesten, unveränderlichen Wort Gottes in der Bibel und sie sagen dazu auch ganz einfach ihre Meinung. Sie begegnen andersgläubigen Mitmenschen mit biblischen Antworten und sie beten beständig für die Regierungen weltweit, damit eine Rückbesinnung auf biblische Maßstäbe in diesen Bereichen stattfinden kann und Christen ein friedliches Leben führen können. Es ist nun die Aufgabe und auch die Pflicht der Christen, treu und gehorsam zu sein und Zeugnis abzulegen sowie das Richtige zu tun. Mikros Dynamis-Hörer wissen, dass wir in einigen Sendungen genau diese Themen behandelt haben und es noch tun. Aktuell ist es mir persönlich ein Anliegen, über die biblische Ehe und auch über die Eheanbahnung im Allgemeinen in den Sendungen zu sprechen. Das ist dir vielleicht schon aufgefallen. Guter Rat ist in diesem Bereich teuer. Ich begegne nämlich vielen Glaubensbrüdern und auch christlichen Schwestern, die sich eine feste Beziehung wünschen und die heiraten möchten. Und genau für diese Leute mache ich diese Sendungen. Wenn du zufällig zu dieser Gruppe gehören solltest, so höre dir diese Sendereihe an. Du bekommst auf jeden Fall viele praktische Hinweise, wie du eine gute Entscheidung bezüglich Partnerwahl treffen kannst, ohne Träume, Wollflies, Eindrücke, offene Türen, Visionen, zufällige Bibelverse, lose Werfen, Gänsehautmomente und anderes mehr. Gottes Wort und Gottes guter Heiliger Geist werden dir den Weg weisen. Mache dich noch heute auf. Wage eine Reise des Vertrauens, die dein Leben verändern wird. Zu der Manhattan Declaration gab es damals übrigens auch einen Werbespot. Dieser Werbespot wurde von den amerikanischen Medienkollegen von Coldwater Media produziert. Zu Beginn der heutigen Sendung hörst du diesen Spot aus unserem Archiv und darin sind einige ausgesuchte Bibelverse zum Thema Liebe und Ehe in englischer Sprache zu hören. Gleich danach folgt, in deutscher Sprache, der Abschnitt »Wann und wen soll ich heiraten?« aus Kevin DeYoungs Buch »Leg einfach los«, ein befreiender Weg, Gottes Willen zu entdecken.
Place me as a seal over your heart, like a seal upon your arm.
For love is as strong as death. It's jealousy, unyielding as the grave.
Its flashes are flashes of fire, the very flame of the Lord.
God made them male and female.
For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife. And the two will become one. What God has joined together, let no one separate.
Anscheinend ist es schwieriger geworden zu heiraten oder zumindest sich dazu zu entschließen. Im Jahre 1965 lag in den USA der Durchschnitt für das Alter bei der ersten Heirat bei 22,8 Jahren bei Männern und bei 20,6 Jahren bei Frauen. 2002, also knapp eine Generation später, lag der Durchschnitt bei 26,9 Jahren bei Männern, also bei einem Plus von 4 Jahren, und bei 25,3 bei Frauen, also bei einem Plus von fast 5 Jahren. Mehrere Gründe können für das spätere Heiraten angenommen werden. Eine höhere Lebenserwartung, der Trend zu längerer Ausbildung, ein kurzlebiger, unverbindlicher Lebensstil bei der jüngeren Generation, höheres Einkommen, ein Wunsch nach mehr Erfahrungen und Erlebnissen vor der Heirat und eine größere und permanente Unabhängigkeit. Fügt man dem noch die Möglichkeit hinzu, hunderte von potenziellen Partnern finden zu können, führt dies zu größeren Zweifeln und Unschlüssigkeit. Unter Christen gibt es einen weiteren Verzögerungsfaktor, die Suche nach dem Willen Gottes in der Eheanbahnung. Welche Entscheidung, denken wir, ist bedeutender als die Wahl des Ehepartners? Gott möchte und muss mir bestimmt sagen, wer der oder die Richtige für mich ist. Solch eine Denkweise klingt zunächst geistlich, doch das Weisheitsprinzip weist uns in eine andere Richtung. Das ist das Besondere an der Weisheit. Sie ist weniger ein detaillierter Fahrplan als vielmehr ein Weg, Entscheidungen in zahlreichen verschiedenen Situationen zu treffen. Schritt 1. Erforsche die Bibel. Die Bibel wird dir nicht verraten, wen genau du heiraten sollst, aber sie hat dir einiges zum Thema Ehe zu sagen. Die Ehe sollte zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen werden. Christen sollten Christen heiraten, Malachi 2,11. 1. Korinther 7, 39. Wir sollten uns nicht unter ein ungleiches Joch begeben, 2. Korinther 6, 14. Ich würde keinem reifen, langjährigen Gläubigen raten, jemanden zu heiraten, der sich erst gestern bekehrt hat. Ebenso wenig würde ich einer Protestantin empfehlen, einen Katholiken zu heiraten oder einem bibeltreuen Christen, eine eher liberale Christin zu ehelichen und umgekehrt. Diese Ehen gelingen zwar manchmal, aber es ist nicht die Mustervorlage. Du möchtest dich lieber unter dasselbe Joch mit jemandem begeben, der auch in derselben Richtung pflügt. Christen sollten es sich auch gut überlegen, ob sie jemanden heiraten, der oder die bereits geschieden ist. Falls die Scheidung nicht aus biblischen Gründen stattfand, zum Beispiel aufgrund sexueller Unmoral, Matthäus 7,15, oder der Trennung von einem ungläubigen Partner, 1. Korinther 7,15, dann begehst du nach Jesu Worten Ehebruch, da du jemanden heiratest, der immer noch mit seinem Ex-Partner verheiratet sein sollte. Matthäus 5, Verse 31 und 32. Schritt 2. Suche weisen Rat. Sind deine Freunde der Meinung, dass diese Ehe sinnvoll wäre? Sehen sie dich wachsen und erblühen, wenn du in seiner oder in ihrer Nähe bist, oder haben sie den Eindruck, dass du launisch und frustriert wirkst, wann immer ihr zusammen seid? Noch bedeutender ist das, was deine Eltern darüber denken. Es stimmt, dass Eltern manchmal aus völlig falschen Gründen einer Ehe widersprechen. In unserer Gesellschaft jedoch ehren wir unsere Eltern eher weniger, als wir sollten, sind zu ungeduldig mit ihnen und versuchen zu wenig auf sie einzugehen und ihnen zuzuhören, wenn sich ihre Begeisterung für den Freund oder die Freundin in Grenzen hält. Schritt 3. Bete. Bitte Gott um reine Motive. Du möchtest nicht aufgrund von Lust, Angst vor dem Single-Dasein oder aus finanziellen Gründen heiraten. Und gewiss solltest du auch nicht heiraten, um einen Ex-Partner zu kränken oder ihm zu zeigen, dass du trotzdem immer noch begehrenswert bist. Bitte Gott darum, dass er dir dabei hilft, ehrlich du selbst zu sein und erkennen zu können, wer oder wie die andere Person wirklich ist. Bitte Gott auch darum, dass du keine Entscheidung aufgrund deiner Hormone triffst und auch nicht aus Feigheit eine Entscheidung vermeidest. Bete schließlich weniger dafür, dass Gott dir den Richtigen bzw. die Richtige zeigt, sondern vielmehr dafür, selber der bzw. die Richtige zu sein. Wenn jeder dafür beten würde, selber ein richtiger Ehepartner zu sein, würde es gar keine so große Rolle spielen, wer nun der richtige Partner wird. Wirf die Liste mit den 17 Eigenschaften, die deine Ehefrau haben soll, weg und verfasse eine Liste mit den 17 Eigenschaften, die dich zu einem guten Ehemann machen. Schritt 4. Triff eine Entscheidung. Mir ist bewusst, dass es vielleicht krass klingt und deine Eltern mögen diesen Rat nicht gern hören, aber, meine lieben Männer, wenn du eine junge Frau liebst, ihr beide Christen seid und eure Freunde und Familien nicht in Alarmbereitschaft stehen und die junge Frau dich tatsächlich auch liebt, solltest du sie wahrscheinlich heiraten. Ich will noch schnell hinzufügen, dass Single-Dasein keine Krankheit ist, die kuriert werden müsste. Gott kann dir als Single eine Zeit oder ein Leben sehr fruchtbaren Dienstes geben, und wenn du dich zeitweise frustriert fühlst und dich ernsthaft nach einer Ehe sehnst, denk daran, dass diese Zeit als Single ebenfalls Teil von Gottes gutem Plan ist. Die Gemeinde muss ihrerseits lernen, Singles mit der Gemeindearbeit besser zu erreichen, anstatt sie wie Außenseiter zu behandeln oder schlicht als Verheiratete in Vorbereitung. Um es also klarzustellen, es ist nichts falsch daran, Single zu bleiben. Aber meine Herren, da stimmt etwas nicht, wenn ihr darauf wartet, dass Gott euch eine Frau aus eurer Rippe schneidet. Das tat er für Adam, aber er wird es nicht für euch tun. Wen auch immer ihr heiraten werdet, ihr müsst euch dafür schon anstrengen. Findet also jemanden, den ihr heiraten wollt, und arbeitet daran. Vielleicht bekommt ihr kalte Füße, bevor ihr zum Traualtar geht, das ist normal. Aber zerbrecht euch nicht so lange den Kopf, bis ihr in einem lebenslangen Zölibat steckt. Zu viele junge Männer warten auf einen Schriftzug am Himmel, bevor sie eine verbindliche Beziehung eingehen. Es muss nicht kompliziert sein. Mein Großvater De Young lernte meine Großmutter beim Zeitungsaustragen kennen. Dann arbeiteten sie zusammen beim Bowlingzentrum und begannen stundenlang zusammen am Ausschank zu sitzen. Irgendwann machte mein Großvater ihr einen Antrag und 1948 heirateten sie. Als ich ihn fragte, ob er für diese Entscheidung lange gerungen hat, schwieg er einen kurzen Moment und meinte dann, nein, sollte ich das? Liebe Männer, da draußen warten wundervolle christliche Mädchen darauf, dass ihr aktiv werdet, dass ihr wie Männer handelt. Hört auf damit, auf irgendwelche romantischen Blitzeinschläge oder auf das x-te grüne Licht zu warten. Hört auf damit, jeden Abend zusammen abzuhängen, ohne jemals eure Absichten deutlich zu machen. Geh und bitte das Mädchen um ein Date oder mache ihr den Hof oder was auch immer du für die angemessene Ausdrucksweise hältst, aber tue etwas. Wenn du Single bleiben willst, ist das in Ordnung. Jesus war auch Single. Ich habe gehört, das kann angeblich eine ganz gute Sache sein. Aber wenn du heiraten willst, dann tu etwas dafür. Nutze die Chance. Riskiere ein Nein. Gehe geistlich voran und geh in Sachen Beziehung voran, denn Gott hat dich zu einer solchen Führungsperson berufen. Ausnahmen wird es immer geben, aber grundsätzlich warten Christen im Allgemeinen zu lange mit dem Heiraten. Da draußen gibt es einfach zu viele großartige Christen, die mit einem anderen großartigen Christen verheiratet sein sollten. Ich erinnere mich an Elizabeth Elliot, die während eines Vortrages auf einer großen Single-Konferenz einmal sagte, sie würde am liebsten alle Männer auf der einen Seite und alle Frauen auf der anderen Seite aufreihen, sie abzählen, 1, 1, 2, 2, 3, 3, diese Singles allesamt verkuppeln und sie gemeinsam die Ehe antreten lassen. Lass es mich noch einmal wiederholen. Es ist nichts falsch daran, Single zu sein, und es kann ein Geschenk des Herrn und ein Geschenk an die Gemeinde sein. Doch wenn es ein Übermaß an christlichen Singles gibt, die eigentlich gerne verheiratet wären, ist das ein Problem. Und dieses Problem lege ich direkt zu den Füßen der jungen Männer, die aufgrund ihrer Unreife, Passivität und Unschlüssigkeit von ihren Hormonen an die Grenzen ihrer Selbstbeherrschung getrieben werden, die das Erwachsenwerden hinausschieben und zahllose Frauen zwingen, viel Zeit und Geld in ihre Karriere zu investieren, was nicht zwangsläufig falsch ist, obwohl sie viel lieber heiraten und Kinder haben würden. Männer, wenn ihr heiraten wollt, sucht euch eine gottesfürchtige Frau, behandelt sie gut, sprecht mit ihren Eltern, stellt die Willst-du-Frage, gebt euch das Ja-Wort und fangt an, Babys zu bekommen. Und wo ich gerade in Fahrt bin, lass mich noch den Mythos von der einen einzigen Richtigen bzw. dem einen Richtigen in die Luft jagen. Ja, in Gottes verborgener Vorsehung hat er nur die eine richtige Person für dich ausgesucht. Und ja, es stimmt ebenfalls, dass du keinen anderen mehr willst, wenn du den Mann deiner Träume erst einmal getroffen hast. Er wird der Einzige für dich sein. Aber, und ich weiß, das klingt jetzt sehr unromantisch, besonders für die Damen, ich glaube dennoch nicht, dass es nur eine einzige Person auf der ganzen Welt gibt, mit der du glücklich verheiratet sein kannst. Du suchst nicht nach dem einen Puzzleteil, das genau zu deinem passt. Du vervollständigst mich, mag märchenhaft romantisch klingen, aber es ist nicht wahr. Natürlich sind Männer und Frauen dazu geschaffen, sich in der Ehe gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Dennoch lautet die biblische Formel nicht, ein halber Mensch plus ein anderer halber Mensch ergibt einen ganzen Menschen. Die Mathematik aus 1. Mose 2,24 lautet, 1 plus 1 ergibt 1. Ich sage nicht, dass du und dein Partner nicht zusammenpassen solltet. Selbstverständlich wird er oder sie, nachdem ihr geheiratet habt, das einzige Puzzleteil für dich bleiben. Doch bevor es soweit ist, denke nicht, ich habe dieses wunderbare Mädchen kennengelernt, aber was ist, wenn sie nicht die einzig Richtige ist? Was ist, wenn die eine Richtige in einer ganz anderen Stadt lebt und ich ihr noch nie begegnet bin? Tu dir das nicht an. Sorge dich nicht darüber, deinen Seelenverwandten zu finden und insbesondere, wenn ihr verheiratet seid und Schwierigkeiten miteinander bekommt, sage nicht zu deinem Pastor, ich will die Scheidung, denn es war einfach nicht der Richtige. Das Problem an dem Mythos mit dem einen Richtigen ist, es geht davon aus, dass Gefühle und Zuneigung der Klebstoff sind, der die Ehe zusammenhält. Tatsächlich ist es aber dein verbindlicher Ehebund, der diese Gefühle gewährleistet. Verabschiede dich also von diesem Mythos und heirate. Hinausgezögertes Heiraten kann zu zahlreichen Problemen führen. Zunächst verlängert es oft die Adoleszenz und die damit zusammenhängende Jugendkultur. In einer Biografie über Jonathan Edwards beschreibt George Marston Edwards Sorge, dass die größte Herausforderung an eine fromme Gemeinde die Jugendkultur sei, die sich stark mit der Kneipenkultur überschneidet. Einer der Gründe dafür war, wie Marston bemerkt, das Hinauszögern des Heiratens an Edwards Wirkungsstätte Northampton. Weil es in der Heimatstadt von Edwards zu wenig neu erschlossenen Grund und Boden gab, gab es nur wenig Raum für neue Paare, um eine Familie gründen zu können. Infolgedessen wurden kaum neue Familien gegründet. Das durchschnittliche Heiratsalter stieg auf 29 Jahre bei Männern und 25 Jahre bei Frauen. Das bedeutete, dass junge Leute nicht mehr heirateten, eigenes Land bestellten und eine Familie gründeten, sondern sich stattdessen herausgefordert sahen, Unabhängigkeit von ihren Eltern zu erlangen. Dadurch trafen sie häufiger dumme und sündige Entscheidungen, wie es eben Menschen in ihren Zwanzigern tun, wenn sie zu viel Zeit und zu wenig Verantwortung haben. Das kann uns genauso passieren. Eines der weiteren Probleme mit dem hinausgezögerten Heiraten ist, dass es berufliche Entscheidungen erschwert, insbesondere für Frauen. Es gibt zu viele gute junge Christinnen, die eine Karriere einschlagen, von der sie gar nicht überzeugt sind, ob sie diese auch weiterverfolgen wollen, während sie sich gar nicht so insgeheim eigentlich wünschen, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Ich sage nicht, dass Frauen nicht außer Haus arbeiten, geschweige denn ihre Arbeit sehr gut machen können. Meine Vorwürfe richten sich an die Männer. Während Frauen ihrer Karriere nachgehen, weil keine Ehe in Sicht ist, schlängeln sich die jungen Männer durchs Leben, schieben den Gedanken an die Ehe beiseite, kämpfen mit der Lust und manchmal mit der Masturbation und unternehmen nicht viel, insbesondere nicht an der Arbeitsfront. Als ich zu diesem Thema in unserer Gemeinde sprach, kamen anschließend zahlreiche Frauen auf mich zu und meinten: »Predige darüber, Pastor. Wir möchten, dass die Männer aktiv werden, um uns werben, mit uns ausgehen. Wir möchten gerne heiraten, aber sie müssen einfach auch irgendwie die Initiative ergreifen.« Mittlerweile ist es für Frauen sehr einfach geworden, eine Karriere einzuschlagen und viele Schulden für die Ausbildung anzuhäufen, solange sie Single sind. Und einen höheren akademischen Abschluss anzustreben, klingt im Grunde auch sehr verlockend. Doch dann heiraten sie mit 28 und wollen eine Familie gründen, absolvieren aber gerade ihr letztes Jahr als Assistenzärztin und stellen fest, dass es ungünstig wäre, jetzt aufzuhören und die ganze Ausbildung wäre umsonst gewesen. Außerdem müssen sie 5 Jahre Berufserfahrung sammeln, um ihre Ausbildungskosten zurückzuzahlen. Bitte versteh mich nicht falsch. Ich kritisiere nicht, dass Frauen Ärztinnen oder Managerinnen werden. Es ist nur so, dass ihr Leben sehr viel komplizierter ist, weil immer später geheiratet wird. Manche junge Frauen meinen, sie könnten gar nicht heiraten, ehe sie eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen und ihre Schulden abbezahlt haben. Wenn 2 junge Leute mit Ausbildungsschulden oder am Anfang ihres Berufslebens heiraten, scheinen ihre Entscheidungen über Verhütung und Familienplanung, schwierige Entscheidungen, über die Christen sich durchaus uneinig sein können, manchmal bereits für sie getroffen worden zu sein. Das kann eine heikle Situation sein. Es werden immer schwierige Entscheidungen gefällt und stürmische Gewässer durchquert werden müssen, doch ich vermute, dass einige Geschichten anders verlaufen würden, wenn das Erwachsenwerden früher stattfände und Männer nicht erst mit 31, sondern mit 21 ernsthaft über das Heiraten nachdenken würden. Mir ist bewusst, dass ich sehr streng mit meiner Generation ins Gericht gegangen bin, besonders mit den Männern. Ich schreibe nicht als jemand, der das Nonplusultra-Beispiel für männlichen Mut und Entscheidungsfreude darstellt. Und ich möchte auch nicht, dass ihr entmutigt werdet. Denkt daran, selbst wenn wir Fehler gemacht haben oder wenn du mitten im selbstverursachten Schlamassel steckst, liebt Gott es, den Hilflosen zu helfen. Er liebt es, denen zu vergeben, die ein gebrochenes Herz haben und denen eine zweite und dritte Chance zu geben, die bereits Dutzende von Fehlentscheidungen hinter sich haben. Der Heilige Geist ist stärker als unsere Verzagtheit und weiser als unsere Torheit. Doch anstatt sozusagen Gott ans Steuer zu lassen und passiv zu bleiben, sollten wir allen Fleiß aufwenden und den Glauben praktisch ausleben. 2. Petrus 1, 5. Als Hirte unter Hirten ermutige ich alle Pastoren, dieses Buch zu lesen und den jungen Leuten in ihren Gemeinden zu sagen, dass sie anfangen sollen, sich mit 18 Jahren für so erwachsen wie mit 28 zu halten, statt sich mit 38 für so jung wie ein 18-Jähriger anzusehen. Verhätschelt sie oder mich nicht mit zu niedrigen Erwartungen. Außerdem ermutige ich ältere Christen, gute Vorbilder darin zu sein, beständig und treu Verantwortung zu übernehmen, konsequente Christuszentriertheit und wagemutige Entscheidungsfreude zur Ehre Gottes vorzuleben und wenn ihr mal darin versagt oder damit zu kämpfen habt, gute Vorbilder zu sein, den anderen gegenüber ehrlich zu sein. Ich ermutige Frauen, die langfristigen Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu bedenken, die sie als 25-jährige Singles treffen und dabei hoffen, mit 35 verheiratet zu sein und Kinder zu haben. Und schließlich ermahne ich die Männer, die dieses Buch sehen, um Weisheit zu beten, Jakobus 1, Vers 5 und 6, einen Job zu bekommen und zu heiraten. Tut es lieber früher als später. Denn das ist gut für eure Heiligung, 1. Thessalonicher 4,3. Gut für eure Reinheit.
gut für die Gemeinde und gut für eine gottesfürchtige Frau da draußen, die deine wäre, obwohl sie wahrscheinlich zu gut für dich ist, genauso wie meine Braut es für mich war. Das war »Wann und wen soll ich heiraten?« aus Kevin DeYoungs Buch »Leg einfach los«, ein befreiender Weg, Gottes Willen zu entdecken. Es geht weiter mit Basisinformationen zur Erkrankung Depression von Professor Ulrich Hegal, dem Vorsitzenden der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Du hörst heute den dritten und letzten Teil dieser Themenreihe. Wir gehen zunächst darauf ein, ob Depression im Winter häufiger auftritt und wenn ja, würde sich folglich die Frage stellen, was man gegen eine Winterdepression und den damit verbundenen Leidensdruck tun kann.
Die Depressionen sind das ganze Jahr über häufig und die meisten Depressionen im Winter sind keine Winterdepressionen. Das ist zwar in den Medien immer das große Thema, die Winterdepression, aber es ist jetzt nicht so, dass man, nur weil es ein bisschen dunkel und vielleicht düster draußen ist, man deswegen eine Depression verfällt. Depressionen sind eben ziemlich eigenständige Erkrankungen, und das ganze Jahr über häufig. Die Winterdepression ist ein Sonderfall, der jetzt nicht so häufig ist wie die typische Depression, meistens auch nicht so schwer, sodass man sie selten zum Beispiel bei stationär behandelten Patienten findet, aber die doch auch mit Leidensdruck einhergehen kann. Sie ist durch zwei Besonderheiten gekennzeichnet, außer dass sie eben nur in den Herbst- und Wintermonaten auftritt, nämlich dass sie mit Schlafstörungen im Sinne von vermehrten Schlafen einhergeht, werden bei der typischen Depression die Leute schlecht einschlafen und schlecht durchschlafen, also eher weniger schlafen. Und sie geht eher mit Heißhunger und Gewichtszunahme einher, während bei der typischen Depression den Menschen nicht schmeckt und sie häufig auch mehrere Kilogramm an Gewicht verlieren in der Depression. Bei Winterdepression ist zu empfehlen, dass man bei Tageslicht rausgeht. Das Licht, das man draußen erhält, ist in etwa so viel, wie die Tageslichtlampen einem anbieten. Also ich würde nicht unbedingt empfehlen, dass man sich so eine Tageslichtlampe anschafft, wenn man unter einer Winterdepression tatsächlich leidet, sondern wenn man rausgeht, hat man vielleicht auch noch frische Luft und Bewegung, sodass ich das eigentlich eher empfehlen würde. Aktiv bleiben, sich nicht zu viel ins Bett zurückziehen, die sozialen Kontakte pflegen, das wären Empfehlungen, aber bei einer schwereren Winterdepression muss auch diese eventuell mit Antidepressiva behandelt werden.
Ein flotter Spaziergang bei Tageslicht und die Pflege sozialer Kontakte. Das sind wirksame Mittel, um der Winterdepression entgegenzuwirken. Wenn deren Verlauf jedoch schwer ist, so müsste man Antidepressiva einsetzen. Die nächste Frage zielt darauf ab, zu erfahren, was Angehörige denn tun können, wenn jemand an Depression erkrankt. Wie können Angehörige konkret helfen und es wäre schön zu erfahren, ob Angehörige mit Liebe und Zuneigung zu dem oder zu der Erkrankten die Depression heilen und besiegen können.
Für Angehörige ist zunächst wichtig, sich gut zu informieren, was ist eigentlich eine Depression. Dass man versteht, dass es nicht nur eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände ist, sondern eine eigenständige Erkrankung, die jeden treffen kann, auch jemanden, dem es gut geht. Und erst wenn sie sich darüber informiert haben und erkennen, das ist eine Erkrankung, die auch mit gestörter Hirnfunktion einhergeht, dann werden sie das veränderte Verhalten besser einordnen können. Sie werden das nicht missverstehen, nicht als einzig gehen lassen, als Lieblosigkeit oder Rücksichtslosigkeit missverstehen und besser einordnen können. Sie werden dann auch verstehen, dass sie nicht schuld sind an der Erkrankung, selbst wenn es Konflikte gegeben hat und Streit und vielleicht auch bösen Streit. Das ist in der Regel nicht die Ursache der Depression und man ist auch nicht verantwortlich für die Heilung. So wie man auch bei Diabetes mellitus mit Liebe und Zuneigung diese nicht heilen kann, wird man auch die Depression über diesen Weg nicht heilen können. Und besonders wichtig ist, da die Erkrankten oft Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu holen, weil sie erschöpft sind, weil sie hoffnungslos sind, weil sie sich selbst die Schuld geben, weil sie sich schämen, ist es oft wichtig, dass Angehörige das in die Hand nehmen, beim Arzt anrufen, einen Termin vereinbaren, die Diagnose stellen lassen, den Erkrankten in den Arm nehmen und mit hinfahren, hinbringen zum Arzt. Das ist etwas, was oft sehr, sehr wichtig war, dass die Menschen endlich in die konsequente Behandlung gekommen sind. Und natürlich ganz besonders, wenn eine Suizidgefährdung besteht. Wenn man den Eindruck hat, die Depression ist schwer und der betroffene Angehörige hat finstere Gedanken bis hin, sich was anzutun, dann natürlich ist es höchste Zeit, dass man einen Termin vereinbart und den Erkrankten dann in den Arm nimmt und mit zum Arzt bringt.
Wie hängen denn eigentlich Depression und Schlaf zusammen?
Was ich vielen meiner Patienten immer empfehle, ist, dass sie bei sich selber auch genau den Zusammenhang zwischen Schlaf und Bettzeit einerseits und der Stimmung und dem Antrieb am darauffolgenden Tag andererseits ansehen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel eine Grafik anlegt. Unten trägt man die Tage eines Monats auf und dann nach oben von 1 bis 10 trägt man mit kleinen Kreisen zum Beispiel auf, wie die Stimmung ist, wobei 10 besonders gut ist zum Beispiel und 0 ist besonders schlecht. Und man trägt dann mit kleinen Kreuzchen auf, wie viele Stunden man im Bett gewesen ist. Zum Beispiel eben 10 Stunden oder vielleicht sogar länger. Und dann kann man sehen, wenn man das gemacht hat über 1-2 Monate, wie hängt es denn zusammen? Bin ich, wenn ich früher ins Bett gehe und bleibe länger liegen, tatsächlich am nächsten Tag frischer? Viele werden feststellen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn sie früher ins Bett gehen und länger liegen bleiben, fühlen sie sich noch erschöpfter und noch bedrückter. Und dann kann man etwas gegensteuern und zum Beispiel schauen, dass man nicht länger als 8, vielleicht 8,5 Stunden jeden Tag im Bett ist. Das sollte man dann anstreben, aber man muss immer wissen, bei der Depression ist es so, dass hier die Erkrankung oft so schwer ist, dass man das einfach nicht schafft und das sich vielleicht vornimmt, aber dass es ein bleischwer ins Bett zieht und man das dann doch nicht verhindern kann, dass man sich ins Bett zurückzieht. Das liegt an der Erkrankung Depression und das muss man sich nicht zum Vorwurf machen. Aber für die, die das schaffen und vielleicht bei leichteren Depressionen dann tatsächlich ihre Bettzeit regulieren können, da kann das bei einigen, vielleicht nicht bei allen, aber bei einigen etwas sein, was ihnen hilft, mit der Erkrankung besser umzugehen.
Konflikte und ein böser Streit sind in der Regel nicht die Ursachen einer Depression, sondern eine veränderte Hirnfunktion ist die Ursache, sagt Ulrich Hegerl, der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und Liebe und Zuneigung allein sind nicht ausreichend, um eine Depression zu heilen. Aber sie sind trotzdem eine wichtige Vorgehensweise, insbesondere wenn wir tröstende Seelsorge praktizieren. Mit Bibelworten und Liederversen können wir einer erkrankten Person Trost anbieten. Das Trösten kann aber auch nonverbal erfolgen. Hast du schon einmal jemanden trösten können, indem du einfach neben ihm oder ihr sitzt, dich in seinen oder ihren Zustand hineinfühlst und schweigst? Depressive Christen erzählen, wie hilfreich sie ein solches Trösten empfanden und wie wohltuend es war, wenn man von ihnen nicht verlangte, sofort fröhlich zu werden. Und wenn jetzt jemand zuhört, der eine depressive Phase durchleidet, so möchte ich ihm oder ihr folgende Impulse geben. Du darfst Angst haben. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Du darfst traurig sein. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Johannes 16, 20. Du darfst Fehler machen. Wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, 1 und 2. Du darfst schwach sein. Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Ich wünsche dir an dieser Stelle Gottes reichen Segen für deine Zeit nach Mikrosdynamis. Verbringe deine Zeit gut und sei fleißig, ordentlich und treu. Wenn du möchtest, hören wir uns bald wieder. Ich bin Alexander. Ade.